Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben jetzt noch die Freude, den Abschlussvortrag zu hören von Herrn Professor Hehrle, in dem es um Aspekte der ethischen Bewertung unseres Themas geht. Ein Abschlussvortrag, der uns ungefähr noch 20 bis 25 Minuten in der Mitte des Raumes halten wird, und das von einem Theologen, der nicht nur ein Meister der Schrift, sondern auch ein Meister des Wortes ist. Professor Hehrle hatte bis zum vergangenen Jahr das Ordinariat für systematische Theologie inne, ist im vergangenen Jahr emeritiert. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Dogmatik, die Moraltheologie, die Sozialethik und die Ekklesiologie. Für sein reiches, nicht nur wissenschaftliches, sondern auch gesellschaftliches, kulturelles bzw. politisches Engagement sei ein Datum genannt, dass er nämlich Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Ethik und Recht in der modernen Medizin war. Und auch heute noch im Bereich der Politik, im Bereich der Gesellschaft, im Bereich der Kultur zu vielen Fragen der Ethik, vor allen Dingen im palliativen Bereich, gehört wird. Damit Sie eine kleine Einstimmung darauf erfahren können, was Sie nun erwartet: Es ist eine Ethik des Menschseins in Beziehungen, seien zwei kleine Episoden erwähnt. Herr Hehrle hält in der Universitätskirche unserer Stadt eine vielbeachtete Predigt mit einer tiefen Reflexion über das Menschenbild bei Rainer Maria Rilke. Und in der Mitte der Predigt kommt er auf eine zentrale Aussage zu sprechen, die da lautet: Der Mensch ist auch dann Teil einer Gemeinschaft, wenn er verstorben ist. Und er bittet die Gemeinde, nun aufzustehen, in der Kirche herumzugehen, um die Kirche herumzugehen, die Epitaphe zu studieren und mit diesem Studium und mit dem Verharren vor einzelnen Epitaphen dem einzelnen Individuum zu signalisieren, dass dieses über den Tod hinaus Teil der christlichen Gemeinschaft ist. Eindrucksvoller kann man eine Predigt nicht gestalten, und es ist in Heidelberg eigentlich nur einem erlaubt, das so zu machen, nämlich dem Herrn Hehrle. Die zweite Episode kommt aus einem wunderbaren Buch von ihm, eben zum Thema Menschsein in Beziehungen. Und ich fühlte mich eben, als Peter Coleman vorgetragen hat, zum Thema der Integration sehr daran erinnert. In diesem Buch geht er ein auf John Donne, der im Jahre 1606 etwas schreibt, was für das Werk von Herrn Hehrle überaus bedeutsam ist. So schreibt er das in seinem Buch, und das lautet wie folgt: No man is an island entirely for himself. Every man is a piece of the continent, a main part of the whole. Mit diesen wunderschönen Aussagen, lieber Herr Hehrle, sind Sie jetzt dran. Wir freuen uns sehr.
Eigentlich sollte jetzt die PowerPoint-Präsentation da sein. Helfen Sie mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Gespenst geht um in der zivilisierten Welt. Hätte ich den Vortrag von Frau Jopp schon vorher gehört, hätte ich geschrieben: in der langlebigen Welt, das Gespenst der Altersdemenz. Wem das bekannt vorkommt und wer die Idee hat, dass das vor 160 Jahren geschrieben wurde, mit leichten Varianten, nämlich als Beginn des Kommunistischen Manifests, darf sich von jetzt ab für philosophisch und politisch gebildet halten. Dieses Gespenst geht um in der langlebigen Welt, weil die Erhöhung der Demenzerwartung, jedenfalls bei unserem jetzigen medizinischen Wissens- und Kenntnisstand, genau proportional ist der Erhöhung der Demenzerwartung. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Zugegeben, wir gehen in unserer Alltagskommunikation locker mit dem Begriff Demenz um, der wird schnell gebraucht, oder Alzheimer, schon wenn man einen Namen nicht mehr weiß von jemandem, der vor einem steht, von dem man weiß, ich kenne ihn oder sie ganz genau, oder wenn man sich eben noch etwas vorgenommen hat und es ist weg, ich werde dement. Das klingt witzig, das ist aber auch ganz ernst gemeint. Gespenster schleichen sich ja auch ein und machen in der Regel Angst. Wann eigentlich beginnt die Demenz? Schon dort, wo wir schusslich und vergesslich werden, oder erst dort, wo wir unsere nächsten Angehörigen nicht mehr wiedererkennen, wo wir nicht mehr wissen, wer wir selber sind, was unser Leben bisher bestimmt hat, wie es der Sohn von Walter Jens neulich in unglaublicher Offenheit in der FAZ von seinem Vater dargestellt hat. Warum macht dieses Gespenst der Altersdemenz so vielen Menschen Angst? Warum haben Menschen Angst davor, die verstandesmäßige Kontrolle über sich zu verlieren? Denn darauf läuft die Demenz in all ihren Formen hin. Ich will 4 mögliche Antworten geben und kurz bedenken. Die erste Begründung könnte darin liegen, dass Menschen ihren Verstand für das Wertvollste halten, was sie besitzen. Nun will ich gar nicht leugnen, dass unser Verstand eine ganz kostbare Gabe ist und dass fast alles, was unser Leben ausmacht, von unserem Verstand abhängt. Aber wenn man einmal auf der einen Seite bedenkt, was allein im zurückliegenden Jahrhundert mit menschlichem Verstand unter der Überschrift der großen politischen Katastrophen angerichtet worden ist, dann wird man zögern zu sagen, das sei nun das Allerbeste, was wir haben. Und wenn man auf der anderen Seite mit Menschen zu tun hat, die mit wenig oder gar keinem Verstand ausgestattet sind, ich denke etwa an Down-Syndrom-Patienten, dann kommt man ins Fragen, was von denen an Wärme, an Nähe, an Freude gespendet werden kann. Ist das weniger? Ist das nichts verglichen mit unserer Ratio? Der große Kirchenvater Augustin hat einen wunderbaren kurzen Satz formuliert, der für alle, die in diesem Bereich beruflich tätig sind, so etwas wie eine Orientierungsmarke sein kann. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Der Mann hat was von der Seele und der Freude verstanden, und wenn man diesen Maßstab anlegt, wird man vorsichtig sein zu sagen, unser Verstand ist das Allergrößte und wenn wir den verlieren, ist es mit uns aus. Die zweite Sorge kann ich besser nachvollziehen. Menschen ängstigen sich vor dem, was da herauskommen könnte aus ihnen, wenn sie die Selbstkontrolle verlieren. Welche Verhaltensweisen, welche Worte, welche Charaktereigenschaften, die sie ein Leben lang unter dem Deckel halten konnten und plötzlich in der Demenz kommt heraus, so einer, so eine ist das. Das kann ich nachvollziehen. Ich hoffe und bete, dass in meinem Leben sich nicht eine solche Kloake in mir angesammelt hat, die dann ausläuft, wenn ich einmal die Kontrolle verliere. Aber ich denke mir, dass wenn das so wäre, es andere Mechanismen im menschlichen Leben gibt, Orte, wo wir die Kontrolle für Stunden jedenfalls abgeben müssen, nämlich in jeder Nacht, Träume, in denen sich das anmelden würde. Eine dritte mögliche Angst, die vielen Menschen als allererste einfällt, ich möchte nicht abhängig werden von anderen. Dieses Gefühl, andere entscheiden über mich, ich bin nicht mehr Chef im Ring, ich bin nicht mehr Herr und Frau im eigenen Haus, aber von dieser Situation kommen wir alle her, aus solcher Abhängigkeit am Anfang. Wir sind darauf angewiesen und wir sind miteinander verbunden, Menschsein in Beziehung von Anfang an und bis zum Ende. Und deswegen wünschte ich mir eigentlich, dass die Erfahrungen unseres Lebens, in denen wir gemerkt haben, wir können uns auch darauf verlassen, dass andere für uns da sind, auch dann tragen, wenn wir uns dieser Situation der Demenzerkrankung nähern. Die vierte und letzte Antwort heißt, Menschen sind davon überzeugt, dass sie durch die Demenz ihre Menschenwürde verlieren. In der Tat kann man diese Antwort und diese Interpretation in den letzten Jahren immer häufiger hören, in politischen Diskussionen, im Feuilleton, sogar als philosophische Theorien. Und diese Antwort ist sehr ernst zu nehmen, weil sie so gefährlich ist. Sie ist Ausdruck einer Fehlinterpretation dessen, was Menschenwürde ist. Wir haben das heute Morgen mehrfach gehört. Wenn man Menschen fragt, was verstehst du unter Menschenwürde, dann sagen sie sehr oft, Menschenwürde ist Selbstbestimmung. Solange ich selber bestimmen kann, habe ich Würde, wenn ich das nicht mehr kann, habe ich sie verloren. Wenn das so wäre, dann wäre dieser kostbare Satz aus dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes eine glatte Täuschung. Denn der geht davon aus, dass die Würde des Menschen deshalb unantastbar ist, weil sie mit dem Menschsein gegeben ist. Nicht mit unserer Vernunft, nicht mit unserer Selbstbestimmung. Und darum haben wir von Anfang an bis zum Ende eine Menschenwürde, das heißt einen Anspruch auf Achtung. Das nämlich ist Menschenwürde, Anspruch auf Achtung, den niemand und nichts uns nehmen kann, selbst wenn dieser Anspruch oft genug missachtet und mit Füßen getreten wird. Aber er bleibt bestehen, er bleibt gültig. Deswegen habe ich mir vorgenommen, den Rest meiner Lebenszeit, nicht nur meiner Redezeit hier, sondern den Rest meiner Lebenszeit dafür zu verwenden und einzusetzen, dieser Fehldeutung von Menschenwürde zu widersprechen, wo immer sie auftaucht. Und ich habe schon gelegentlich die Erfahrung gemacht, dass Menschen sagen, stimmt, das war jetzt oberflächlich und unbedacht geredet. Wenn ich inkontinent bin, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich heiße, dann habe ich keine Würde mehr, um Gottes Willen. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen, erheben Sie Ihre Stimme, wo immer dieser Irrtum laut wird und sagen Sie, nein, das stimmt nicht. Dieser Mensch hat eine Würde, hat seine Würde, die niemand ihm nehmen kann, auch nicht die Demenzerkrankung. Die Stimme dagegen zu erheben, ist deswegen nötig, weil es diese Auffassung tatsächlich in unserer Gesellschaft reichlich gibt und weil sie dann, wenn sie sich durchsetzen würde, verheerende Folge haben würden. Wie geht man nun mit einem solchen Gespenst wie der Angst vor der Altersdemenz um? Horst Eberhard Richter, der bekannte Psychoanalytiker, hat ein Buch geschrieben, dessen Titel Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben, weil es geradezu zum geflügelten Wort geworden ist. Flüchten oder standhalten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn ich vor etwas Angst habe, weil es mich wie ein Gespenst bedroht, die Decke über den Kopf zu ziehen, die Ohren zuzuhalten, den Kopf in den Sand zu stecken oder für viele sehr naheliegend zu fliehen in den assistierten Suizid oder in die aktive Sterbehilfe. Auch das ist eine Flucht, vielleicht eine mutige, eine heroische, aber es ist eine Flucht. Nun hilft es nichts, wenn man Menschen sagt, das sei eine nicht sehr konstruktive Art, damit umzugehen. Das sei ein Weglaufen. Wer Angst hat, den hat die Angst. Der verfügt ja nicht darüber. Und ich hoffe, Sie alle wissen, was es heißt, Angst zu haben. Und in einer Angstsituation brauche ich am allerwenigsten Belehrungen und Ermahnungen, sondern so etwas wie eine Schulter, an die man sich mal anlehnen kann, oder einen Arm, der sich um mich legt und sagt, komm, das packen wir. Das kriegen wir hin. Ich bleibe bei dir. Du kannst dich auf mich verlassen. So wie es auf dem Autokleber heißt, ich gehe kaputt, gehst du mit? Das ist eine Herausforderung. Gehen wir mit, nicht um auch kaputt zu gehen, sondern denjenigen, der die Angst hat, in dieser Krankheit unterzugehen, seinen Wert zu verlieren, denjenigen nicht allein zu lassen und ihn nicht im Stich zu lassen. Was heißt es, standzuhalten, also nicht zu flüchten vor der Angst vor Demenz? Standzuhalten heißt jedenfalls, die Realität und schon die Möglichkeit von Altersdemenz anzusehen, ihr ins Auge zu schauen, zu wissen, das kann mich auch treffen. Und dort, wo sie auftaucht, nicht durch billige Beschwichtigungen drüber wegzureden und zu sagen, das bildest du dir doch noch ein und du doch nicht, sondern zu sagen, ja und was wäre es, was würde es für dich bedeuten, wo können wir Hilfe bekommen? Und ich sehe vier Stellen, an denen es Hilfen gibt, um mit dieser Angst auf standhaltende Weise umzugehen. Das war jetzt noch ein Rilke-Zitat, das überspringe ich aus Zeitgründen, obwohl es ein schönes Gedicht ist. Die Lebensqualität demenzkranker Menschen ist von einem ganzen Beziehungsgefüge und von dessen Qualität abhängig. Und zu diesem Beziehungsgefüge gehört etwas, das sage ich jetzt mal ganz pro domo, worauf wir in Heidelberg stolz sein können, eine Demenzforschung, durch die die Potenziale der Selbstverantwortung bei demenzkranken Menschen erforscht und therapeutisch fruchtbar gemacht werden. Und wir spüren ja schon auf diesem Kongress und haben heute Morgen gehört, was da in Bewegung gekommen ist, welche neuen Beobachtungsmöglichkeiten, welche Potenziale von Veränderung und Verbesserung. Dicht gefolgt ist die Forschung von der Pflege und medizinischen Versorgung mit palliativen Maßnahmen, die unspektakulär sind, weil sie keine großen Heilerfolge versprechen, die aber als palliative Medizin so wichtig und kostbar sind für das Menschsein, dass wir sie gar nicht genug rühmen und können und alles tun müssen, um sie in unserer Gesellschaft noch besser zu verankern. Und ich möchte all denen, die heute da waren, die offensichtlich aus diesem Pflegebereich stammen, ich habe mich sowieso gefragt, wer versorgt eigentlich heute die demenzkranken Menschen in Baden-Württemberg? Denn sie sind ja in so großer Zahl hier. Meinen großen Respekt ausdrücken für das, was sie in diesem Bereich leisten. Es ist oft in Diskussionen zu hören, man werde abgeschoben in irgendwelche Heime und da lieblos versorgt und ans Bett gebunden und mit Medikamenten ruhig gestellt. Das alles habe ich zum Glück bei Angehörigen und Freunden nie erlebt, sondern immer eine sehr aufopferungsvolle und liebevolle Pflege. Und ich hoffe, das bleibt so und ich möchte denen, die das machen, ganz herzlich dafür danken. Das Dritte, was ich nennen möchte, ist eine spirituelle, geistliche, seelsorgliche Begleitung, die immer stärker in ihrer Wichtigkeit erkennbar wird. Herr Ferres hat vorhin so wunderbar geantwortet, nicht nur die Demenz habe eine spirituelle Dimension, sondern das ganze Leben. Und gerade das zeigt dann aber auch, warum es wichtig ist, dass man da nicht aufhört. Und es gab bis vor 20, 30 Jahren eine Vorstellung, dass die Seelsorge eigentlich bei Demenzpatienten im Endstadium oder auf der Intensivstation bei Koma-Patienten nichts mehr zu tun habe. Das würde heute kein Mensch mehr im Ernst erwägen, weil zu viele Erfahrungen gemacht worden sind hinsichtlich dessen, was dann mit Körperkontakt, mit Ritualen, mit altvertrauten biblischen Texten erreicht werden kann. Ich habe das selber wiederholt erlebt bei Menschen, bei denen man sagt, der ist doch im Koma, der hört doch gar nichts. Und was dann körperlich sich ereignet, wenn der 23. Psalm oder ein anderer Text gesprochen wird, der einem Menschen von Jugend auf vertraut ist, welche Ruhe, welche Fähigkeit, dann auch das Leben loszulassen und ins Sterben einzuwilligen. Das Vierte, aus diesem Beziehungsgefüge ist mir außerordentlich wichtig. Ich nenne es den möglichst unbefangenen Umgang von Freunden und entfernteren Angehörigen und Bekannten mit Demenzkranken, durch die die Angehörigen oft wohltuende Entlastung erfahren. Ein Patienten, der noch nicht im Endstadium ist, aber weit entwickelte Demenz mitzunehmen auf eine Studienreise und zu erleben, wie gut das tut, dass man nicht den ganzen Tag gefragt wird, hast du schon den Kopfsalat geholt, sondern zu merken, andere kümmern sich jetzt um den Ehepartner und der lebt auf und entwickelt Sprach- und Kommunikationsmöglichkeiten, die man gar nicht bedacht hätte. Hier an dieser Stelle müssen wir in Zukunft noch sehr viel mehr nachdenken. Und Herr Kruse, ich schütte auch noch mal Wasser in den Neckar an dieser Stelle. Ich fände es so schön, wenn der nächste Kongress, den Sie vorbereiten würde, hieße die Lebensqualität von Angehörigen, von Demenzpatienten und der übernächste die Lebensqualität von Betreuenden und Pflegenden. Denn wir müssen diese Bereiche mit einbeziehen und müssen zu einem Gesamtkonzept kommen. Trotzdem, wenn man das alles gesagt hat, bleibt es ja dabei, die Hauptbetroffenen sind die Patienten und die Angehörigen. Nach meinem Kenntnisstand so, dass die Patienten insbesondere im Frühzustand der Demenz die Leidtragenden sind, weil sie es immer wieder merken, wie sie von einer Welt in die andere gehen, was sie wieder vergessen haben, dass sie das Telefon in den Kühlschrank gelegt haben, wo es eigentlich nicht hingehört, und darüber erschrecken, was ihnen da abhanden kommt. Und im Spätzustand sind es vor allem die Angehörigen, die das zu erleiden haben, bis hin zu der bitteren Erfahrung, nicht mehr erkannt zu werden oder dass sich die Sympathie, die Zuneigung des Partners anderswohin wendet. Was heißt es eigentlich für die Angehörigen und für die Patienten, standzuhalten, die Realität der Demenz anzunehmen und dem ins Auge zu sehen, dass das nun nicht nur eine eigene Lebensmöglichkeit, sondern auch eine eigene Lebenswirklichkeit ist. Es ist jedenfalls eine Einübung in einen wahrhaftigen, in einen offenen, in einen ehrlichen Umgang miteinander. Und wenn man dem standhält, wird sich die spirituelle Dimension auch dieser Erfahrung geradezu von selbst zeigen, ja aufdrängen. Nämlich in die Form der Frage, worauf kommt es in unserem Leben eigentlich an? Was ist es, was letztlich trägt und hält? Worauf kann ich mich schließlich verlassen? Was ist das Entscheidende? Erlauben Sie mir, dass ich auf eine vielen von Ihnen bekannte, einfache biblische Geschichte rekurriere. Die Segnung der Kinder. Menschen, vermutlich jüngere Väter und Mütter, bringen kleine Kinder zu Jesus, möchten, dass er sie anrührt, weil sie sich von diesem Segen Lebenskraft und Gedeihen für ihre Kinder erhoffen. Die Jünger fahren die Eltern an. Man hat oft vermutet, weil sie Jesus schonen und abschirmen wollen, aber ganz sicher spielt die Vorstellung eine Rolle, für so etwas ist Jesus doch nicht zuständig. Das ist nichts für Kinder. Die verstehen doch gar nicht, worum es hier geht. Die raffen noch nichts. Und Jesus, als er das mitbekommt, wird ärgerlich. Nicht über die Eltern, nicht über die Kinder, sondern über seine Jünger, die Kinder wegschicken wollen und sie nicht zu ihm kommen lassen wollen. Dann kommt der erste Satz, den jeder schon einmal gehört hat. Lasst die Kinder, lasset die Kindlein, haben wir es in der Regel noch im Ohr, zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Das heißt, die Kinder gehören mit dazu, obwohl sie nichts davon im kognitiven Sinn verstehen, obwohl sie keine Aufnahmefähigkeit für die theoretischen Inhalte haben. Aber jetzt geht Jesus noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er sagt nicht nur, die gehören auch irgendwie dazu, denn die werden ja schließlich noch, sondern wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Aus einer Randmöglichkeit, einer scheinbaren Randmöglichkeit wird das Modell, wird die Orientierung an dem, worauf es eigentlich ankommt. Und damit wird deutlich, kleine Kinder sind nicht eine Gruppe von Menschen, die auch irgendwie noch dazugehört, sondern sie sind das Muster, das Modell, wie man Reich Gottes, Seligkeit, Himmel auf Erden und danach empfangen kann. Kinder sind das Modell nicht, weil sie süß sind. Sie sind ja auch nicht immer süß. Und auch nicht, weil sie unschuldig sind. Das sind sie auch nicht. Sie können ganz hundsgemein sein. Kinder gehören deswegen vorbildhaft zum Reich Gottes, weil sie verstehen zu empfangen. Sie sind Weltmeister im Nehmen. Kinder kämen niemals auf die Idee zu überlegen, ob sie denn eine Gabe verdient haben, ob sie die moralischen, intellektuellen oder religiösen Vorleistungen erbracht haben, die nötig sind. Kinder fühlen sich durch Gaben einfach beschenkt. Und durch erwünschte Gaben fühlen sie sich sogar aufs Allerangenehmste beschenkt. Sie fragen nie danach, wodurch sie das verdient haben. Sie fragen schon gar nicht, wie wir Erwachsenen, wodurch sie sich jetzt verpflichtet fühlen müssen. Was müssen wir denn beim nächsten Mal nun denen geben? Das ist eine völlig unkindliche Frage. Das ist eine kindische Frage, wie sie nur Erwachsene stellen. Und oft genug vergessen Kinder ja bekanntlich vor lauter Freude sogar Danke zu sagen, was nur den Eltern peinlich ist und nicht ihnen selber. Wir Erwachsenen merken in der Regel nicht, dass ihre Freude die authentischste Form von Dank ist, die man sich überhaupt vorstellen kann, den man gar nicht übertreffen kann. Es ist Kindern überhaupt nicht peinlich, großzügig beschenkt zu werden. Kinder empfangen gerne, sie empfangen unbeschämt und insofern unverschämt. Und wer an Gott Anteil haben will, so Jesus jedenfalls im Neuen Testament, der sollte sich genau davon eine dicke Scheibe abschneiden. Von den Kindern kann man lernen, wie man empfängt. Habe ich mich nun völlig verirrt und verrannt? Über Altersdemenz sollte ich reden und bin bei Kleinkindern angelangt? Das liegt daran, dass der Verlust oder die Einschränkung der verstandesmäßigen Selbstkontrolle wohl in mehr als einer Hinsicht der Anfangssituation des menschlichen Lebens gleicht, natürlich mit einem großen Unterschied. Hier nicht am Anfang, nicht als pathologische Deformation, sondern als normale, natürliche Anfangssituation, die offen ist für Entfaltung und Entwicklung, während das bei der Altersdemenz nun gerade nicht so ist. Das, worauf es hier aber ankommt, ist doch im Entscheidenden gleich oder gut vergleichbar. Und das bestätigt die Vermutung, die immer schon einmal geäußert worden ist. Unser Leben verläuft nicht, wie man es gerne so zeigt, ein schräg nach oben gerichteter, an einen erigierten Penis erinnernder Pfeil aufwärts, vorwärts in die Höhe, sondern wahrscheinlich läuft unser Leben doch in einem Bogen, in einem Halbkreis, der sich erhebt, eine Weile oben bleibt und dann nach unten senkt. Und darum hat der Anfang mit dem Ende wohl doch viel zu tun. Lassen Sie mich das ganz kurz anekdotisch verdeutlichen und veranschaulichen, indem ich etwas aus meiner Familiengeschichte erzähle. Meine Schwiegermutter war eine ausgesprochen tüchtige Geschäftsfrau. Sie hatte in ganz jungen Jahren, mit 22 Jahren, völlig allein ein eigenes Geschäft aufgebaut und ist bis zum Ruhestand zusammen mit ihrem späteren Ehemann mit großem Geschick und Erfolg geführt. Sie war als Geschäftsfrau souverän, clever, schlagfertig und sehr selbstständig. Aber so wie sie ihr Geschäft verließ und in andere Lebenszusammenhänge eintrat, sei das Familie, Verwandtschaft oder Kirche, wurde sie unsicher, schüchtern, verlegen. Sie glaubte fortgesetzt, etwas falsch gemacht zu haben und sich entschuldigen zu müssen. Die Gründe dafür haben wir im Lauf ihres Lebens entdecken können, aber das half nichts, die Wirkungen blieben. So souverän sie in ihrem beruflichen Umfeld war, so gehemmt war sie in anderen Bereichen. Dabei war sie eine stets freundliche, hilfsbereite, liebenswürdige Frau, nicht zuletzt eine unschlagbar liebe Oma. Unsere Tochter brachte es einmal auf eine wunderschöne Formel. Die Oma wird sich einmal im jüngsten Gericht wundern, wie wenig sie falsch gemacht hat. Was würde mit dieser Frau nach dem Verkauf des Geschäftes und in der Zeit des Ruhestandes werden? Sie wurde nach einigen Jahren fortschreitend altersdement. Anfangs fiel das nur punktuell auf, wenn sie zum Beispiel Waschpulver und Geschirrspülmittel verwechselte, wenn sie vergaß, die Herdplatten auszuschalten, wenn sie Stimmen hörte, die für uns nicht hörbar und nicht vorhanden waren. Schließlich wusste sie oft nicht mehr unsere Namen und wer wir sind. Dabei wurde sie immer kindlicher, nicht kindischer, kindlicher. Und das hieß auch entspannter, gelassener, unbekümmerter. Mein Schwiegervater begleitete und versorgte sie mit großer Geduld bis zu seinem Tod. Danach suchten und fanden wir ganz in unserer Nähe ein gut geführtes katholisches Alten- und Pflegeheim, wo meine Frau sie täglich besuchen konnte und wir sie gut aufgehoben wussten. Und hier verwandelte sich unsere Oma, meine Schwiegermutter, auf einmal. Sie wurde, wie die Schwestern und Pfleger sagten, der Sonnenschein des Hauses. Sie, die ein Leben lang nie gewagt hatte zu singen, wenn Erwachsene dabei waren, weil ihr Volksschullehrer ihr gesagt hatte, du singst wie ein saurer Hering. Und diese Ermutigung hat sie sich zu Herzen genommen, ein Leben lang. Sie saß nun von morgens bis abends und sang in bunter Mischung Kirchen- und Volkslieder zur Freude der Allermeisten. Und als am Ende des Weihnachtsgottesdienstes der Priester ein bisschen betulich sagte, und dass ich nach den Feiertagen ja keine Klagen hören muss, da rief unsere Oma laut durch den Saal, und dasselbe wünschen wir von Ihnen. Und der ganze Saal lachte schallend. Das war unsere verschüchterte, verklemmte, verunsicherte Oma. Und so blieb es Gott sei Dank bis zu ihrem Tod. Wenn ich mich daran erinnern, muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Gefahr gerate, ein Loblied auf die Demenz zu singen, denn dabei würde ja unterschlagen, mit wie viel Kummer, Sorgen und nervlicher Belastung diese Krankheit für die Patienten und insbesondere für die nächsten Angehörigen auch verbunden ist. Nein, Demenz ist nun wirklich nichts, was man sich oder anderen ernsthaft wünschen kann. Aber die Demenz hat auch Elemente, die etwas Befreiendes, etwas Entlastendes, etwas Erheiterndes haben können. Das Schreckgespenst mit dem Namen Demenz mag es übrigens gar nicht, wenn man über es lacht. Denn durch solches Lachen verliert es einen erheblichen Teil seiner furchterregenden Macht. Aber lassen Sie mich noch einen ganz kleinen letzten Schritt in diese Richtung tun und mit Ihnen zusammen bedenken, worin die Lebensqualität demenzerkrankter Menschen aus der Sicht des christlichen Glaubens besteht oder jedenfalls bestehen kann. Ich hatte vorhin schon gesagt, diese Gedanken führen alle hin zu der Frage, woraus leben wir eigentlich? Worauf kommt es im Leben und im Sterben an? Was zählt und trägt letztendlich? Die alltägliche Antwort auf diese Frage lautet, es kommt auf das an, was du im Leben geleistet hast, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und ich glaube, dass an dieser Antwort viel Richtiges ist. Denn unser Leben ist uns ja gegeben, damit wir mit ihm, mit seinen Gaben und Grenzen, mit seinen Höhen und Tiefen etwas anfangen. Und doch bedarf diese Antwort einer Vertiefung, damit wirklich zur Geltung kommt, dass unser Leben uns gegeben ist, mit seinen Gaben und Lasten, Höhen und Tiefen, einschließlich der Fähigkeit, daraus etwas zu machen, damit etwas anzufangen. Das Gegebensein des Lebens und das Vertrauen darauf, ein Vertrauen, das uns ebenfalls zuteil werden muss, das ist es, worauf es im menschlichen Leben letztlich ankommt. Dass jemand sein Leben annehmen kann mit Freude und Dankbarkeit. In der Bibel bei Paulus kommt es einmal in einer doppelten rhetorischen Frage: Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und er unterstellt, wer nachdenkt, sagt, ja, eigentlich ist mir alles irgendwie gegeben. Und dann sagt er, na, wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich, was bläst du dich so auf, was führst du dich so auf und erhebst dich über andere, als hättest du es nicht empfangen. Die Demenzerkrankung nimmt uns Menschen die Möglichkeit und den Anlass zum Selbstruhm. Ich vermute übrigens auch, wüsste ich gerne, ob es in der Forschung und in ihrer therapeutischen Praxis bestätigt wird, dass die Demenz dem Menschen die Möglichkeit zur Verstellung nimmt, dass er offener und authentischer wird. Das Wissen um die Möglichkeit und die Wirklichkeit der Demenzerkrankung lädt ein zu einem Vertrauen auf tragende Kräfte, über die wir nicht verfügen, sondern die uns zuteil werden müssen. Sie lädt ein zu einem Vertrauen ins Leben, das dann am letzten Ende vielleicht den schönen Satz nachsprechen kann aus Psalm 73, du nimmst mich am Ende in Ehren an, egal was vorher war. Ich glaube, das ist ein Wort, das einen unglaublich aufrichten und ermutigen kann, zu sagen, bei Gott werde ich in Ehren angenommen, das ist die Perspektive. Ich könnte auch sagen, das Wissen um die Möglichkeit und um die Wirklichkeit der Demenzerkrankung am Ende des Lebens lädt ein zu einer Haltung der Gelassenheit. Das ist was ganz anderes als Gleichgültigkeit oder Wurstigkeit. Gelassenheit schließt die Bereitschaft ein, zuzulassen und loszulassen. Es kam heute ja schon die Frage, was ist das Ziel eines Begleitungsprozesses bei Demenzerkrankungen, die schöne Antwort, ein Einüben in das Loslassen auch des Lebens, also eine Ars Moriendi. Dieses Einüben kann man vielleicht sehr präzise und detailliert beschreiben, aber ich glaube, man kann es kaum knapper und schöner beschreiben, als es dem großen Matthias Claudius in seinem bekannten Abendlied gelungen ist, der Mond ist aufgegangen. Lass uns einfältig werden. Das heißt ja nicht doof, sondern so, dass unser Herz nur noch eine Falte hat und keine Tricks und Kammern und doppelten Boden. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wie Kinder fromm und fröhlich, das ist die knappste und schönste Formulierung, die ich kenne, die sagt, worin die Lebensqualität demenzerkrankter Menschen aus der Sicht des christlichen Glaubens besteht. Oder jedenfalls bestehen kann. Vielen Dank.
Herr Herrle, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen Vortrag, der nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Demenzerkrankung geworfen hat, eine Perspektive, die ja sehr viel, so haben Sie dargelegt, mit der Lebenseinstellung zu tun hat, die das Individuum selbst, aber auch seine Umwelt im Laufe der Biografie oder Soziografie erworben hat. Ich hatte Ihnen ja gesagt, hier werden Sie einen Leckerbissen bekommen und den haben Sie uns gereicht. Haben Sie nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ich darf jetzt Frau Wehre-Zanf bitten, nein, Sie wollen uns doch nicht noch ein kleines Schlusswort? Doch. Frau Wehre-Zanf muss nämlich noch nach Berlin und sie muss gleich den Bus bekommen.
Professor Kruse, ich habe ein Zeitproblem genau. Und ich weiß, dass bestimmt viele hier im Saal, die also geblieben sind bis jetzt, dieses Problem auch haben. Und Herr Professor Herle hat so wunderbar gesprochen, dass ich da nun wirklich nichts mehr draufsetzen kann. Das heißt, ich möchte jetzt kein Schlusswort sprechen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie so lange ausgeharrt haben, obwohl wir überzogen haben. Und ich möchte Sie bitten, ganz viel von dem, was Sie heute gehört haben, was Sie aufgenommen haben, mitzunehmen in Ihren Alltag und versuchen, dort umzusetzen, soweit es möglich ist. Wir bemühen uns sozusagen im Gegenzug, die Rahmenbedingungen für die Versorgung, für die Betreuung und für die Pflege Demenzkranker Stückchen für Stückchen, sicher nicht in einem Schlag, aber doch zu verbessern. Und dazu ist ja heute auch schon eine Menge gesagt worden von Herrn Dr. Pick, zum Beispiel zum neuen Begriff der Pflegebedürftigkeit. Wir sind da auch auf einem Weg und ich denke, wir gehen ihn gemeinsam und vielleicht erleben wir dann auch, dass sozusagen gute Pflege die Gesellschaft ein Stück weit verändert und nicht gute Pflege vom Wohlwollen der Gesellschaft abhängig ist.
Meine Damen und Herren, ich möchte noch kurz das Schlusswort sprechen, mich bedanken. Ich will mich zunächst bei Ihnen dafür bedanken, wie das Frau Wehre-Zanf eben schon ausgedrückt hat, dass Sie so lange ausgeharrt haben, dass Sie gekommen sind und so lange ausgeharrt haben. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, das freut uns als Institut außerordentlich. Ich möchte mich zum Zweiten sehr herzlich bedanken bei den Referentinnen und Referenten des heutigen Tages für herrliche Vorträge. Sie müssen sich vorstellen, die Referenten hatten die schwere Aufgabe, das war ihnen vorgegeben, in 17 Minuten bzw. Herr Herle in 23 Minuten ihre Beiträge darzulegen. Normalerweise sind diese hohen Damen und Herren gewohnt, 45-50 Minuten zu sprechen, beziehungsweise wenn Herr Werres einen Vortrag hält, dann noch ein eindrucksvolles Konzert oben drauf zu setzen. Wir mussten sagen, bitte zügelt euch und lasst uns kurz nur einen Hauch von euren Begabungen und Talenten spüren und macht sozusagen Lust auf mehr. Man kann ja für die Referenten, die wir heute gehört haben, von jene von Ihnen, die sie bislang noch nicht gehört haben, Folgendes sagen, einmal gehört und süchtig. Hoffentlich gehen Sie mit diesem Gefühl dann auch nach Hause. Zum Dritten, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Gerontologie. Da vielleicht an dieser Stelle sagen, was Sie sicherlich alle empfinden, wenn man ein solch schönes, kollegiales und fruchtbares Verhältnis hat. Bei uns gibt es keine Anordnungsstrukturen, sondern Kollegialstrukturen. Wenn man ein solches Verhältnis hat, ist der Beruf eine ganz große Freude, ist die Arbeit in dem Institut eine ganz große Freude. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal ausdrücklich unterstreichen, dass dem so ist. Ich bedanke mich zunächst ganz herzlich bei Frau Becker bzw. Herrn Kasper und Frau Völker für die vorzügliche Arbeit im Projekt Hilde. Das ist wirklich etwas ganz Eindrucksvolles und ich fand, das ist ja auch heute durch die Präsentation sehr eindrucksvoll dargelegt worden. Ich bedanke mich dann bei den Kolleginnen Behrendonk, Ding-Reiner, muss das jetzt schön in der Reihenfolge hier sagen, Hinner, Job und Kaspar, Herr Kaspar hatte ich ja eben schon gedankt, für die sehr gute Einleitung bzw. auch sehr schöne Zusammenfassung der Beiträge. Wir hatten uns das ja im Oktober das erste Mal überlegt, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Institut eine Einführung machen bzw. eine Zusammenfassung. Das kam damals gut an und ich fand das auch heute etwas ganz Wunderbares. Und schließlich bedanke ich mich bei Frau Odenwälder, Herrn Bolk bzw. Frau Becker-Retujan, Frau Stanek und wen hat man denn noch dabei im Sekretariat? Helfen Sie noch? Frau Völker, da hat man Sie eben schon bedankt, also für die sehr gute Sekretariatsarbeit bzw. die Vorbereitung und Organisation dieser Tagung. Meine Damen und Herren, ich hatte heute Morgen mit einer Aussage von Friedrich Schiller zur Würde begonnen und möchte abschließen mit einer Aussage von Friedrich Schiller zu dem, was uns eigentlich in der Arbeit im Institut für Gerontologie leitet, nämlich dem Prinzip der Offenheit für andere, die wir facie nicht zu verstehen glauben und die wir erst dann verstehen können, wenn wir uns diesen in einer bemerkenswerten Weise zuwenden. In den philosophisch-ästhetischen Schriften können wir lesen, erschien 1798, um uns zu teilnehmenden, hilfreichen, tätigen Menschen zu machen, müssen sich Gefühl und Charakter miteinander vereinigen, sowie, um uns Erfahrung zu verschaffen, Offenheit des Sinnes mit Energie des Verstandes zusammentreffen muss. Wie können wir bei noch so lobenswürdigen Maximen billig, gütig und menschlich gegen andere sein, wenn uns das Vermögen fehlt, fremde Naturen treu und wahr in uns aufzunehmen, fremde Situationen uns anzueignen, fremde Gefühle zu den unsrigen zu machen? Wie kann man die notwendige Haltung eines Wissenschaftlers, aber auch eines in der Praxis stehenden Menschen gegenüber einem ganz neuartigen Phänomen besser ausdrücken, als dies hier Friedrich Schiller in seinen philosophisch-ästhetischen Schriften tut? Und das letzte Zitat kommt vielleicht von dem sensibelsten Schriftsteller, auf den wir in der deutschen Geschichte zurückblicken können, nämlich Rainer Maria Rilke. Vermutlich hat niemand so differenziert das Seelische in seinen Schwingungen beschrieben, wie er dies getan hat. Und in seinem Brief oder in seinen Briefen an Lou Andrea Salome wird uns ja ein sehr reicher Skopus des Psychischen dargelegt, und aus diesen Briefen sei hier einer zitiert, der uns alle beeindrucken wird und der unseren Freund Herrn Herle besonders freuen wird, weil er in einer eindrucksvollen Art und Weise korrespondiert mit dem, was Sie eben gesagt haben und was wir hier ja noch lesen dürfen. Es ist eine Reflexion über das hohe Alter, meine Damen und Herren, die auch zu einer Reflexion über die demenzielle Erkrankung werden könnte und uns vielleicht noch einmal hilft, in einer ganz anderen Art und Weise über das sehr hohe Alter und vor allen Dingen über die demenzielle Erkrankung zu sprechen. Ich darf zitieren aus einem Brief, der an die Lou gegangen ist am 8. August 1903 und in dem wir Folgendes lesen. Tage gehen hin und manchmal höre ich das Leben gehen. Und noch ist nichts geschehen, noch ist nichts Wirkliches um mich. Und ich teile mich immer wieder und fließe auseinander und möchte doch so gerne in einem Bette gehen und groß werden. Denn, nicht wahr, liebe Lou, es soll so sein, wir sollen ein Strom sein und nicht in Kanäle treten und Wasser zu den Weiden führen. Nicht wahr, wir sollen uns zusammenhalten und rauschen. Vielleicht dürfen wir, wenn wir sehr alt werden, einmal ganz zum Schluss nachgeben, uns ausbreiten und in einem Delta münden. Danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.